Weihnachten meint für mich, dass Gott die Welt nicht gleichgültig ist, er überlässt sie nicht sich selbst, sondern er kommt in die Welt in Gestalt von einem kleinen Kind. Er will dem Menschen und der Welt nahe sein und mit dem Menschen den Weg weitergehen. Und ich denke, das ist ein wirklich sehr schöner und befreiender Gedanke, der zu jeder Zeit aktuell ist. Mein Name ist Claudia Paganini, ich bin Philosophin und arbeite an der Universität Innsbruck. Meine Schwerpunkte sind Ethik, vor allem Medienethik, Tier- und Medizinethik. Und ich bin mit Simone Paganini verheiratet. Und weil alle Eheleute zumindest nach einer gewissen Zeit ein gemeinsames Hobby brauchen, schreiben wir immer wieder zusammen Bücher.
Ja, Simone Paganini, bin der Mann von der Claudia. Früher auch an der Universität Innsbruck und seit mittlerweile 6 Jahren Professor für biblische Theologie an der RWTH, an der Technischen Universität in Aachen.
Claudia Paganini und ihr Mann mit dem italienischen Namen Simone haben etwas gemeinsam. Sie können trockene Wissenschaft spannend und unterhaltsam auf die Bühne bringen. Science Slam nennt man das, Wettbewerbe, bei denen sie in wenigen Minuten die Zuschauer für ihr Fachgebiet begeistern müssen. Ein Ausschnitt.
Danke, danke. Ich schätze Ihre gute Laune, aber ich bin hier, um wissenschaftliche Forschung zu präsentieren und da müssen Sie sich schon ein bisschen konzentrieren. Also wenn es bei Ihnen so ist, dass Sie die Relativitätstheorie leider nicht verstanden haben und Ihnen just zu anstrengend ist und Sie denken sich, Sie können jetzt immer noch Philosophie machen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Die Philosophie ist nämlich komplex und da muss man sich schon konzentrieren, wie gesagt. Nehmen wir ein Beispiel. Analytische Philosophie, eine besondere Stärke von meinem Institut. Analytische Philosophie, das geht zum Beispiel so. Wenn Liebe durch den Magen geht, dann sind Beziehungen doch scheiße. Scharfsinniger Gedankengang, komplexe Beobachtung, analytische Philosophie. Ja? Also Sie sehen, Sie müssen sich konzentrieren.
Das sogenannte Science Slam ist ein relativ neues Format, bei dem es darum geht, Wissenschaft kurz und prägnant und spannend für Menschen zu transportieren und zu verpacken, die in dieser Disziplin nicht zu Hause sind. Und was beim Science Slam noch dazu kommt, dass man versucht, einfach über diese Unterhaltungsschiene die Leute auch dazu zu bringen, dass sie sich das anhören. Weil Wissenschaft sich ja klassischerweise eher als etwas Trockenes, Komplexes und Abstoßendes präsentiert und dadurch ist, denke ich, die Idee vom Science Slam geboren oder entstanden, dass man eben gesagt hat, man versucht über diesen Unterhaltungswert die Leute für etwas zu interessieren, wofür sie sich sonst nicht interessieren würden.
Claudia Paganini hat den Science Slam Innsbruck gewonnen. Zum Science Slam Austria ist sie mit ihrem Mann Simone nach Wien gekommen. Danach haben wir über ihr gemeinsames Buch gesprochen. Es geht um Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte der Bibel und um neueste und so gut wie unbekannte Analysen der historisch-kritischen Exegese und literaturwissenschaftlichen Forschung. Geschrieben auf liebevolle und natürlich humorvolle Art. Herzlich willkommen im Studio von Radio Klassik, Claudia und Simone Paganini. Sie kennen sich mit der Weihnachtsgeschichte gut aus. Das, was wir alle Jahre wieder in der Heiligen Nacht lesen, diese Heilige Nacht war vielleicht gar nicht so heilig. Ihr Buch heißt Von wegen Heilige Nacht. Sie schreiben da im ersten Kapitel, die Heilige Nacht war wahrscheinlich nicht kalt. Also, dass es keine tiefwinterliche Tiroler Nacht war, werden sich die meisten wahrscheinlich denken. Aber wie kommen Sie dazu, dass es vielleicht sogar eine laue Frühlingsnacht war?
Also, wir haben versucht, diese schöne Geschichte, diese schöne Erzählung, ein bisschen mit der Methode der historischen Wissenschaft zu prüfen. Und als Historiker, wenn man solche alte Erzählungen liest, wir müssen uns fragen, welche Quellen haben wir, die wir analysieren können. Und im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte muss man sagen, haben wir nicht wirklich sehr viel. Wir haben die 2 Erzählungen in den Evangelien, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Und dann haben wir ein paar sogenannte Apokryphen-Evangelien, die auch darüber berichten. Und dann Eben, wir feiern Weihnachten am 24. Dezember, da ist es kalt, aber wie war es damals? Und wenn man sich die Texte anschaut, merkt man, es werden kaum Angabe oder eigentlich gar keine Angabe über das Wetter gemacht. Es wird aber nebenbei betont, dass nachdem das Jesus-Baby da ist, die Engel zu den Hirten gehen. Und diese Hirten schlafen draußen. Also alle, die in Israel und Palästina waren, die wissen ganz genau, die Winter sind auch dort kalt. Also Leute schlafen normalerweise nicht draußen. Und auch Hirten, die haben in der damaligen Zeit entweder in Höhlen geschlafen oder die haben Zelten gebaut. Aber gerade wenn langsam das Wetter warm wird, in Spätfrühling oder Frühsommer, man braucht nicht einmal mehr Zelten zu bauen, weil unter einem Zelt wird in der Nacht relativ stickig, also man schläft draußen. Allerdings, man muss nicht den Winter annehmen, sondern das Frühjahr. Was übrigens mit der frühchristlichen Tradition auch zusammenhängt. Man hat ursprünglich Weihnachten nicht im Dezember, sondern im Frühjahr, so im 3., 4. Jahrhundert gefeiert.
Maria, die Hochschwangere, und Josef gehen nach Bethlehem. Wir spielen das in unseren Krippenspielen ja auch immer so. Sie ist hochschwanger und man fragt sich, wieso nimmt der Josef da die Frau mit nach Bethlehem zu einer Volkszählung? Man musste in Steuerlisten eingetragen werden. Das war auch ein interessantes Detail für mich in Ihrem Buch, dass Sie da einen archäologischen Fund erwähnen, der uns zeigt, warum diese Konstellation so gewesen sein könnte, dass Maria, diese hochschwangere Frau, und Josef, der Mann, nach Bethlehem gemeinsam gehen.
Also wieso haben in der damaligen Zeit die Römer die Menschen gezählt? Im Prinzip haben sie das getan für den gleichen Grund, wieso heute noch Staaten und früher Könige Menschen gezählt haben. Also es geht einfach darum zu wissen, wie viele Leute in dem eigenen Reich wohnen, weil wenn man weiß, wie viele Leute da sind, kann man besser Steuer kassieren. Also das, was da passiert, sind Römer, die haben gerade das Land erobert, beziehungsweise erobert hatten sie das schon davor, aber es hat einige Probleme gegeben und jetzt wird diese Gegend in eine römische Provinz eingegliedert. Diese Volkszählung ist sehr wahrscheinlich auch nicht ganz historisch, wie wir uns das vorstellen können. Die richtige Volkszählung ist ein paar Jahrzehnte später passiert, aber es ist eine Erinnerung an irgendeine Erhebung, um Steuer zu kassieren. Und jetzt müssen wir uns fragen, okay, wie haben Römer Steuer kassiert? Und da gibt es unterschiedliche Art von Steuer. Und die Kopfsteuer, die wurde einfach dort entrichtet, wo die Menschen gelebt haben. Aber wenn die Menschen irgendeinen Grundbesitz gehabt haben, dann hätten sie sich an den Ort, wo sie den Grundbesitz haben, dort melden müssen. Und dort, wo sie Grund, ein Haus oder irgendwas besessen haben, dort haben sie zahlen müssen. Und das Interessante ist, Josef und Maria gehen von Galiläa nach Bethlehem. So ist die Geschichte. Das heißt, von Galiläa nach Judäa, das ist eine Reise, die immerhin so ungefähr 4, 5, 6 Tage gebraucht hat. Die sind zu Fuß gegangen oder sie haben irgendeinen Esel, wobei die Sache mit dem Esel, mit einer schwangeren Frau, also wenn du eine schwangere Frau von einem Esel sitzen lässt, kannst du fast 100% sicher, dass die Frau relativ schnell die Wehe bekommt. Also auf einem Esel zu oder auf einem Pferd zu reiten, hochschwanger, es ist nicht gerade ideal. Also die Maria ist wahrscheinlich zu Fuß gegangen. Wieso muss die Maria mitgehen? Die Maria muss mitgehen, weil sie wahrscheinlich die Grundbesitzerin war. Und der Josef muss mitgehen, weil die Frau hatte damals nicht die Rechte, die heute Frauen haben. Eine Frau hat immer einen Vormund gebraucht. Das heißt, entweder den eigenen Mann oder den eigenen Vater. Josef geht mit als Vormund für die Maria, aber Maria ist diejenige, die was besitzt. Und da kippt irgendwie auch die Vorstellung, die heilige Familie war arm. Also die waren nicht arm. Maria muss von Galiläa, von Nazareth nach Judäa, nach Bethlehem, weil sie dort Grund besessen hat und dort Steuer zahlen muss. Eine sehr interessante Darstellung, die noch ein ganz interessantes Detail dazu bringt. Eigentlich zwischen der Verkündigung und der Geburt haben Josef und Maria geheiratet. Ansonsten hätte nicht der Josef in der Maria mitgehen müssen, sondern der Vater von der Maria. Das heißt, in dem Moment, wo die Maria Josef heiratet, dann ist sie sozusagen in der Obhut ihres Mannes und nicht mehr ihres Vaters.
Und einen ähnlichen Fall gibt es in archäologischen Entdeckungen, dass eine Frau nach...
In der Tat. Eben, das haben wir davor vermutet. Und in den 60er Jahren hat man am Toten Meer in der Nähe von den Höhlen von den berühmten Funden von Qumran, allerdings ein bisschen südlicher, ein Archiv gefunden mit einigen Briefe oder ein Archiv von einer reichen Dame, wo eine sehr, sehr ähnliche Geschichte wie in den Evangelien dargestellt wird, ungefähr 80 Jahre später. Wir können davon ausgehen, dass es in diesen 80 Jahren nicht wirklich sehr viel geändert hat. Und von dieser Frau wird genau erzählt, dass sie eine nicht so lange Reise wie die Maria und Josef, aber immerhin so eine 40 Kilometer lange Reise machen musste vom südlichen Teil des Toten Meers bis nach Norden, um sich in ihrem Bezirk sozusagen, ich meine, es war kein richtiger Bezirk, aber in ihre Steuerbezirke sich eintragen zu lassen. Also das war etwas, was zumindest ein anderes Mal passiert ist. Das ist etwas, was wir archäologisch belegen können. Das heißt, diese Erzählung von Josef und Maria gehen von Nazareth nach Bethlehem ist nicht ganz oder muss nicht unbedingt ganz erfunden sein. Es ist zumindest historisch glaubwürdig. Das Problem bei dieser Erzählung ist, dass wir, und da waren die Römer eigentlich ganz, ganz genau, ist, dass wir von dieser Volkszählung außerbiblisch keine andere Belege haben. Das Lukas-Evangelium entsteht zwischen den Jahren 70 und 90, und da im Jahre 75 hat es wirklich so eine Volkszählung im gesamten Imperium gegeben. Also da werden zwei Ereignisse vermischt, die historisch nicht zusammenpassen, die aber in den Kopf von den Leuten, die damals gelesen haben, ganz gut verständlich waren. Also diese Volkszählung, das war ein riesiges Hin und Her von Menschen, wird in Verbindung gebracht mit der Geburt Jesu, die allerdings in eine andere Zeit passiert ist. Aber das ist die Art und Weise, wie antike Autoren geschrieben haben. Also es geht nicht um die historische Genauigkeit, es geht um die historische Glaubwürdigkeit. Und das ist auf jeden Fall gegeben.
Der Bibelwissenschaftler Simone Paganini, gemeinsam mit seiner Frau Claudia Paganini, hat er das Buch Von wegen Heilige Nacht geschrieben, der große Faktencheck zu Weihnachten.
Also ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man sich mit einer offenen Haltung biblischen Texten nähert und auch irgendwo bereit ist, was die moderne Wissenschaft dazu beizutragen hat zum Textverständnis, sich einmal anzuhören und nicht als Angriff gegen den eigenen Glauben oder gegen die Spiritualität zu empfinden, weil das soll es ja auch nicht sein. Nicht? Also die Theologie ist eine Wissenschaft wie jede andere auch und will natürlich immer näher an die Wahrheit, an die sogenannte Wahrheit rankommen, und gerade bei so sehr, sehr bekannten Erzählungen wie der Weihnachtsgeschichte mit so einer gewaltigen Rezeptionsgeschichte, da denkt eigentlich jeder und jede, man wüsste ganz genau, wie es war, aber im Grunde sind das nur Facetten, die man irgendwo von der Liturgie, vom Religionsunterricht oder auch vom Elternhaus, wie eben Weihnachten gefeiert wurde, was für Geschichten da weitergegeben worden sind, kennt, und das ist ein Teil der persönlichen Frömmigkeit, das ist ja auch in Ordnung, aber ich denke, es macht schon auch Sinn, sich eben mal mit einem wissenschaftlichen Blick dem ganzen Thema zu nähern, und ich denke, das ist schon eine Bereicherung, weil man dann auch merkt, dass die Bibel eigentlich viel vielfältiger ist und auch für uns noch ein Buch, wo es sich lohnt, drin zu lesen.
Und noch Neues zu entdecken.
Ja, genau.
Mhm. Danke, Claudia Paganini. Und am Schluss schreiben Sie in dem Buch ja auch diese Frage ausdrücklich: Ist die Weihnachtsgeschichte ein Märchen? Ist das alles nur erfunden?
Nein, ein Märchen ist es nicht. Da kann natürlich auch mein Mann wiederum ein bisschen mehr dazu sagen. Aber also ein Märchen ist es sicher nicht. Es gibt einige historische Tatsachen, die dann wiedergegeben worden sind, aber natürlich mit einem ganz anderen Geschichtsverständnis. Heute haben wir ganz ein anderes Verständnis von Geschichtsschreibung. Trotzdem beruht auch die Weihnachtserzählung, wie wir sie in der Bibel finden, auf einer ganzen Reihe von Tatsachen. Die können wir eben mit historisch-kritischen Methoden rekonstruieren. Aber das eigentlich Relevante, denke ich, für Gläubige ist ja die theologische Botschaft dahinter, nicht? Und die kann man doch irgendwie auf den Nenner bringen. Gott möchte den Menschen nahe sein, der kommt zu Menschen hin, ja, also er macht den Schritt auf den Menschen zu, und das ist eigentlich die befreiende Botschaft, und da sind wir in einer ganz anderen Kategorie wie in einem Märchen, ja.
Ja, umso mehr. Unsere Idee war, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, nicht die Weihnachtsgeschichte zu zerstören oder irgendwas zu schreiben, was kirchenkritisch ist oder sowas in der Richtung. Im Gegenteil, am Ende haben wir gerade dieses Kapitel: Ist die Weihnachtsgeschichte ein Märchen? Und unsere Antwort ist ganz klar: Nein, das ist kein Märchen. Im Gegenteil, Die historische und literarische Untersuchung von dieser Erzählung führt eigentlich dazu, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Also man merkte, es war eine Höhle oder ein Stall, wissen wir nicht, aber irrelevant. War der Josef da? Ja, vielleicht nein. Wie war die Befindlichkeit von der Jungfrau Maria? Hirten, Engel, an welchem Tag ist es passiert? Die drei Könige, die waren weder drei noch drei Könige. Es sind lauter Sachen, die das Drumherum bilden, aber das Wesentliche ist, dass diese Erzählungen von Menschen geschrieben worden sind, die ganz fest daran geglaubt haben, Gott ist Mensch geworden. Und das ist die Grundbotschaft von Weihnachten, heute noch. Und vielleicht hilft dieses Buch auch in unserer Welt, wo eben Weihnachten mit Wirtschaft und Konsum und das ganze Zeug zusammengebracht hat, ein bisschen zu abstrahieren und wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also das Drumherum ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man glaubt, dass da wirklich was geschehen ist, nämlich, dass Gott als Baby in die Welt gekommen ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Botschaft für so ein kritisches Buch.
Aber dieses Drumherum ist doch sehr interessant. Jetzt würde ich doch gerne noch auf ein paar Details kommen, die Sie in Ihrem Buch schreiben. Die Weihnachtsgeschichte trägt sich ja nicht nur im Stall von Bethlehem zu Maria und das Jesuskind, sondern an einem anderen Schauplatz. Die Hirten auf dem Feld und die Engel, die ihnen die Geburt des Messias verkünden. Es geht jetzt gar nicht darum, wie das historisch stattgefunden hat, sondern wie die Geschichte das erzählt. Also das heißt auch, wie die Leserinnen und Leser damals diese Geschichte verstanden haben und was für ein Bild in ihrem Kopf da entstanden ist. Das muss wahrscheinlich ganz anders gewesen sein, als wir das heutzutage mit den Engeln, mit den weißen Flügeln uns so vorstellen.
Das ist in der Tat eine sehr interessante Geschichte, was da erzählt wird. Also die Engel und die Hirten sind vielleicht die Gestalten, die im Laufe der Interpretation dieser Texte die größte Verwandlung erfahren haben. Also wir gehen davon aus, dass Engel irgendwelche positive Gestalten sind, die schützen, eben Schutzengel, die sind weiß, edel Gestalten, die irgendwie in Zusammenhang mit Gott in Verbindung gebracht werden. Und dann wird es immer die Symbolik, Jesus wird arm geboren. Und obwohl er eben der König ist und zu König gemacht wird, die Ersten, die ihn huldigen, sind die Ärmsten von allen, nämlich die Hirten. Eben, die nicht einmal ein Zelt haben, weil sie zum Schlafen, weil sie im Freien schlafen. Wenn man sich aber die Geschichte genau anschaut, kommt man auf eine ganz, ganz andere Vision, die eigentlich in meinen Augen viel glaubwürdiger ist als das, was wir heute denken. Also, Engel gehören in der altorientalischen Welt zum himmlischen Hof Gottes. Also Gott kommt und er spricht mit seinem Minister, was passiert jetzt auf der Erde. Und dann gibt es diejenigen, die dafür zuständig sind, die Entscheidungen, die Gott mit seinem Minister trifft, auf die Erde zu transportieren. Und das ist die übrigens auch die Bedeutung vom Wort Engel, nämlich es sind die Boten. Es sind diejenigen, die eben die Beziehung zwischen Himmel und Erde miteinander in Verbindung bringen. Denken wir an den Erzengel, der zur Maria geht und ihr eine Botschaft aus dem Himmel bringt. Eben, du wirst ein Kind bekommen. Das macht nicht Gott selber, sondern schickt ein Bote. Diese Engel, die sind nicht nur Bote, sondern sind auch diejenigen, die Gott schützen und für Gott kämpfen. Interessanterweise, in den Evangelien spricht man immer von Herrscharen. Und diese Herrscharen sind eben die Armee Gottes sozusagen. Es sind diejenigen, die, wenn Gott mit einem anderen Gott kämpft, und das war in der damaligen Zeit üblich, es sind diejenigen, die für Gott kämpfen. Nun, diese Armee Gottes, die taucht auf, weil der Sohn Gottes gerade in die Welt gekommen ist. Und er ist ein Baby und den muss man schützen. Okay, die Armee Gottes kann aber nicht die ganze Zeit da bleiben, die müssen zurück in den Himmel, was auch total schnell passiert. Sie brauchen irgendwelche Stellvertreter auf Erden. Und wo gehen sie hin? Na, sie gehen zu denjenigen, die eigentlich in der Antike sowas wie der Kern von jedem irdischen Heer waren. Von der Armee, die von der irdische Legion, würden wir sagen. Also es gab kein Bundesheer auf Bezahlungsebene, sondern wenn es einen Krieg gab, dann waren die einfache Menschen, die gekämpft haben. Und gerade bei den Hirten haben wir mit Menschen zu tun, die eine ganz besondere Rolle haben. Also die waren immer draußen, die waren immer in Gefahr. Die mussten ihre Schafe und ihre Ziege beschützen. Hirte könnte mit Stock sehr gut umgehen, die könnte mit Messer sehr gut umgehen. Und vor allem, und das kennen wir aus der Römischen Legion, viele könnten mit Schleuder sehr gut umgehen. Also die waren sowas wie moderne Scharfschützen. Ein Wolf, der 200 Meter weit weg ist, den trifft man mit einem Stein direkt am Kopf. Und solche Menschen waren für die Römische Legion, aber auch für andere Armee ganz, ganz wichtige Menschen. Also die Engel, sie brauchen irgendjemand, der auf das neugeborene Kind Gottes aufpasst. Und wo gehen sie hin? Sie gehen selbstverständlich zu denjenigen, die eigentlich für den Schutz, für den Krieg, für den Kampf zuständig waren, nämlich die Hirten. Die Hirten, die sind selbstverständlich sofort bereit zu sagen, ja, wir übernehmen diese Aufgabe. Und sie stehen auf, sie gehen sofort zu dem Ort, wo das Kind geboren ist. Und wenn sie dort sind, sehen sie etwas total Normales. Eben, das Kind schläft in der Krippe, Vater und Mutter geht's gut. Sehr wahrscheinlich sind dort Verwandten, andere Frauen, die bei der Geburt geholfen haben. Sie sehen, die Situation ist ganz normal. Es ist keine Gefahr im Verzug. Es ist alles okay. Und sie sagen, okay, wenn sie uns brauchen, dann kommen wir wieder. Aber ansonsten gehen wir zu unseren Schafen zurück.
Sie haben jetzt so zwischen den Zeilen noch ein anderes, interessantes, neues Detail gesagt. Die Hirten finden dann Maria und Josef und das Jesuskind und alles ist ganz normal und es sind vielleicht auch noch Verwandte dabei. Also so eine ganz einsame Geburt in einem Stall, weil sie sonst nirgendwo Unterkunft gefunden haben. Meint die Lukas-Weihnachtsgeschichte vielleicht auch gar nicht? Was könnte der Evangelist denn gemeint haben, wenn er sagt, sie legt das Kind in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war?
Auch eine sehr interessante Frage, die ein bisschen unser romantisches Bild von dieser Nacht ein bisschen durcheinander bringt, aber ich glaube, dass das historisch näher und glaubwürdiger ist. Also, grundsätzlich gehen Historiker davon aus, dass antike Quellen immer etwas erzählen, wenn es notwendig ist, wenn es besonders ist. Und weder das Matthäus-Evangelium noch das Lukas-Evangelium sagen uns, was genau in dieser Nacht passiert ist. Also der Moment von der Geburt wird nicht erzählt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie haben damals Geburten stattgefunden? Weil eben die Evangelien sagen uns nichts Besonderes. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, wenn sie nichts Besonderes erzählen, dass diese Geburt eine ganz normale Geburt. Und Geburten waren im Prinzip, so wie heute auch, ganz wichtige familiäre Ereignisse. Mit dem Unterschied, dass heute Frauen in Krankenhaus gehen. In der damaligen Zeit hat es keine Krankenhäuser gegeben, aber es hat ältere Frauen, die bereits Geburten hatten. Es gab vielleicht Hebammen, die das aus Beruf gemacht haben, aber grundsätzlich war eine Frauengeschichte. Das heißt, die Frau bekommt die Wehen und alle Frauen aus dem Dorf kommen hin und helfen mit. Die Männer haben nichts damit zu tun. Wo passiert das Ganze? Der griechische Text, den wir in einer Übersetzung lesen, die ganz stark von Luther geprägt ist. Das heißt, diese Herberge kommt zunächst einmal in der Luther-Übersetzung. Der griechische Text hat ein anderes Wort drin, das Wort Katalyma. Das Wort Katalyma heißt eigentlich Gästezimmer. Also, wir haben nicht mit einer Herberge zu tun, wie wir heute Herberge denken, irgend so ein Hotel oder eigentlich Hotels waren in der damaligen Zeit oder Herberge in der damaligen Zeit waren keine Orte, wo man eine Hochschwangere hingebracht hätte. Das war eher ein Ort, wo man mit Prostituierten hinging oder egal. Diese Katalyma ist sehr wahrscheinlich, wenn man an die Häuser in Judäa in der damaligen Zeit denkt, die waren meistens zwei Zimmerhäuser. Während des Tages waren die Schafe und die Ziege draußen, in der Nacht kamen sie rein in das Haus und sie schliefen im Prinzip in den großen Raum aus diesem Haus und daneben gab es diese Katalyma. Diese Katalyma war sowas wie ein Lagerraum, aber auch ein Raum, wo man eben Gäste unterbringen könnte. Und jetzt wissen wir, es gibt diese Volkszählung, es gibt in Bethlehem sehr viele Leute. Josef und Maria sind sehr wahrscheinlich bei Verwandten untergebracht worden. Und wo sind sie untergebracht worden? In diese Katalyma. Plötzlich auf einmal bekommt Maria die Wehen und in dieser Katalyma gibt es für Maria keinen Platz mehr, in dieser Herberge Katalyma. Und wo wir sie haben gebracht? An dem Ort, wo der Stall war, also in dem eigentlichen Vorraum, in dem eigentlichen Raum dieses Hauses, wo das ganze Leben stattfand und wo in der Nacht auch die Tiere reingekommen sind. Übrigens, die Krippe oder die Futterkrippe war ein sehr sicherer Ort, war meistens in eine Wand hineingemacht worden mit Holz. Es war ein weiches Ort, weil es war Heu drinnen, wo man problemlos ein Kind hinlegen könnte. Maria wird von den Katalyma weggenommen und in diesen großen Raum, alle Männer sind draußen, die Ziege und die Schafe sind selbstverständlich auch draußen, und in diesen großen Raum, in einem Haus, geschieht eben diese Geburt. Und die Tatsache eben, dass die Hirte danach kommen und ganz kurz beobachten, was da los ist und sie merken nichts Außergewöhnliches, ist vielleicht ein Beleg, dass die Sache sich wirklich so zugetragen hat.
Also die Weihnachtsgeschichte, wenn man das so zusammenfassen darf, erzählt uns eigentlich von einer ganz normalen Geburt.
Das lesen wir nicht nur zwischen den Zeilen, sondern sowohl das Lukas als auch das Matthäus-Evangelium sind sehr bemüht, in die Richtung. Also sie erzählen wirklich von einem außerordentlichen Ereignis. Da wird der Sohn Gottes geboren, aber der wird ganz normal geboren, ja. Eine ganz normale Geburt. Eine schöne, ganz normale Geburt.
Eine ganz normale Geburt. Eine schöne, ganz normale Geburt erzählt die Weihnachtsgeschichte. Das hat Simone Paganini, Bibelwissenschaftler an der Universität in Aachen, herausgefunden, zusammen mit seiner Frau, der Philosophin und Theologin an der Universität in Innsbruck, Claudia Paganini, hat er ein Buch geschrieben. Titel: Von wegen Heilige Nacht, der große Faktencheck zu Weihnachten. Erschienen ist das Buch im Gütersloher Verlagshaus.